Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Wir sind im 58. Teil und wollen uns heute über die Gemeinde Gottes unterhalten. Genau genommen über die Gemeinde Gottes in verschiedenen Epochen und ganz besonders auch zum Ende der Zeit, aber auch, wie ist die Gemeinde Gottes heute. Dazu mit mir im Studio wieder der Fritz Dengel. Danke dir, dass du mit uns darüber sprichst. Du bist selbst in der Gemeinde, auch in der Mission engagiert und ich weiß, du kämpfst auch mit vielen Dingen, also intern in der Gemeinde. Du siehst, wie die Gemeinde läuft und du siehst, wo die Gemeinde heute steht. Wir wollen mal eben schauen, wie die Gemeinde Gottes eigentlich aussieht, biblisch beschrieben. Also wodurch zeichnet sich die Gemeinde Gottes eigentlich aus? Dazu will ich einmal in Offenbarung 12 mit dir rein. Offenbarung 12 und dort in Vers 1, da wird die Gemeinde Gottes hier einmal beschrieben. Offenbarung 12, Vers 1. Es heißt hier, und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Also hier wird die Gemeinde Gottes dargestellt. Also die Frau ist ein Symbol für die Gemeinde. Sie ist mit der Sonne bekleidet. Die Sonne kennen wir, ist die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit wurde ihr verliehen von Jesus Christus. Also das Gewand der Gerechtigkeit, die Sonne der Gerechtigkeit. Damit ist sie bekleidet. Der Mond ist unter ihren Füßen und der Mond, wissen wir, das ist das, was uns Licht in der Dunkelheit gibt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also sie steht gegründet auf dem Wort Gottes, auf der Bibel. Sie ist bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu und auf ihrem Haupt ist eine Krone mit 12 Sternen. Nun diese 12 Sterne, Daniel 12, Vers 3, diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit weisen, werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Also ihre Missionsarbeit, das, was sie auszeichnet. Die Gemeinde ist ja gegründet, um Missionsarbeit zu machen. Sie trägt die Gerechtigkeit Jesu am Leib und sie steht mit beiden Füßen auf dem Worte Gottes.
Genau.
Also so wird sie hier beschrieben, die reine, gute Gemeinde. Jetzt muss man sich ja fragen, war das immer so? Also gibt es diese Gemeinde heute noch, die so rein, so vollkommen, also so wie sie hier beschrieben ist in der Offenbarung, ist? Und die Frage ist, wer gehört eigentlich zu dieser Gemeinde? Wer gehört zu der Gemeinde nach Offenbarung 12,1?
Im Prinzip ist da die Bibel relativ klar. Es gibt mehrere Stellen, vor allem im Neuen Testament, auch wo Jesus sagt, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird ins Reich Gottes kommen, sondern der, der den Willen tut des Vaters im Himmel. Also das ist entscheidend. An einer anderen Stelle wird Jesus gerufen und sagt, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern warten auf dich draußen. Und er sagt dann, meine Mütter, meine Brüder, meine Schwestern sind die, die den Willen Gottes tun. Ja? Also ganz interessant. Er bringt das Ganze aber in einen geistlichen Kontext, ja? Obwohl die Jünger, als sie ihn riefen, meinten das ja jetzt so physisch, direkt, ja, die warten auf dich. Er sagt, meine Mütter, meine Brüder, meine Schwestern und so weiter und bringt gleich mal die Sache auf den Punkt, um zu zeigen, zu demonstrieren, wer eigentlich die Gemeinde Gottes darstellt. Es sind die, die den Willen Gottes tun. Und wenn das der Schlüssel ist, der Wille Gottes, dann ist es ja im Prinzip ganz einfach. Und ich frage mich aber, warum ist es doch so schwer? Weil viele einzelne Menschen, viele Gemeinschaften an sich den Willen Gottes eigentlich gar nicht mehr tun wollen.
Ja.
Heute. Also das ist ein echtes Problem geworden.
Ja. Also zu der Gemeinde gehören diejenigen, sagst du, oder sagt Jesus, die den Willen des Vaters im Himmel tun.
Genau.
Jetzt weiß ich ja, du bist als Missionsbeauftragter, kämpfst natürlich mit vielen äußerlichen Problemen der Gemeinde, aber eben auch mit innerlichen Problemen der Gemeinde. Wenn nun aber die Leute zumindest in der Gemeinde alle den Willen Gottes tun, dann dürfte es innerlich ja eigentlich gar keine Probleme geben. Also so wird die Gemeinde ja dargestellt, so sehen wir sie. Hätten wir diese Harmonie, das ist die Frage, haben wir diese Harmonie eigentlich in der Gemeinde heute? Also tun alle den Willen Gottes? Ist alles in Eintracht?
Ja, genau, das ist der springende Punkt. Das ist der springende Punkt. Es ist eben nicht so. Wenn wir zum Beispiel unsere Organisation, die Organisation der Siebentagesadventisten weltweit betrachten, wir sind untergliedert organisatorisch, ja, die Generalkonferenz, die Divisionen, die Verbände, die Vereinigungen bis hin zu den Ortsgemeinden, ja, oder Gruppen, das geht schön ja von unten nach oben, von oben nach unten, wie man es sehen möchte. Ja. Und auf diesen Ebenen merkt man, dass es doch teilweise große Differenzen gibt. Ja. große Differenzen. Die Harmonie ist nicht da. Ich rede nicht von einer menschlichen Harmonie, sondern von der Harmonie der Lehre. Ja, die in diesem Fall, also die Basis bildet als Gemeinde Gottes. Ja. Wir müssen eine Lehre haben. Wir müssen gegründet sein, wie du es aus Offenbarung 12,1 gelesen hast, auf dem Fundament, dem Wort Gottes. Und dann erst kann die Harmonie entstehen, von der Jesus in Johannes 17 spricht, dass sie alle eins seien. Gegründet im Wort und durch den Geist zusammengeführt, eins zu sein.
Ja.
Ja, und das fehlt, das fehlt.
Es ist ja so, wenn wir weltweit auf unsere Gemeinde gucken, unsere Gemeinde hat ja, glaube ich, mittlerweile über 22 Millionen Mitglieder.
Genau.
Und wir schauen uns das Weltfeld an, dann würden wir sagen, eigentlich ist es schon ziemlich harmonisch. Also die Gemeinden arbeiten schon relativ gut zusammen, aber es gibt halt, was du sagst, auch so ein paar Flecken, irgendwie, wo es nicht richtig greift. Also wenn ich mir sozusagen das angucke rein, wie sag ich, theologisch oder zumindest von der Organisation in den Divisionen, dann würden wir heute sagen, okay, eigentlich sind wir eine relative Harmonie im Weltfeld, aber es gibt halt so vier Divisionen, die gerade so ein bisschen irgendwie da, wir sehen, dass da ist kein Wachstum innerhalb dieser Division. Das sind eigentlich die nordamerikanische Division, wir haben die intereuropäische, die transeuropäische und die südpazifische, so Australien und so.
Ja.
Sehr interessant, dass in diesen vier Divisionen kein richtiges Wachstum, es gibt viele innerliche Konflikte in diesen Divisionen. Und ich habe mich mal gefragt, warum eigentlich? Warum ist das so, dass diese vier Divisionen, zu der wir ja auch gehören, intereuropäische, in Deutschland, dass wir kein richtiges Wachstum haben. Ich vermute mal, es liegt daran, dass wir nicht in Harmonie sind oder Harmoniebestrebung haben mit dem Weltfeld, also mit der gesamten Konferenz, mit der gesamten Generalkonferenz, also alle Felder der Welt. Welche Differenzen haben wir eigentlich? Also, wenn wir so schauen, gerade in diesen Divisionen, worum kämpfen wir gerade? Was haben wir gerade für Auseinandersetzungen?
Ist ganz interessant, dass Paulus auch schon davor warnt, in Römer 12, Vers 2 meine ich, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Und ich glaube, das ist eines der massivsten Probleme, die wir heute haben, dass wir uns immer mehr der Welt anpassen, anstatt das, was Gott von uns gefordert hat, ein Licht zu sein für die Welt und die Welt zu Jesus zu führen, machen wir es genau umgekehrt. Wir passen uns der Welt an, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie klappen würde, aber das ist schon immer das falsche Mittel gewesen, das zeigt die Geschichte. Jedes Mal, wenn es so probiert wurde, ja, diese Vermischung, ja, die Kompromisse. Und um konkret auf deine Frage zu antworten, da gibt es zwei Punkte, wo ich einmal also anknüpfen will an diesen Text, wo Paulus sagt, passt euch nicht dem Weltlauf an, ist die ganze Gender-Problematik, die wir heute haben, wo man merkt, wie Einflüsse da sind, also mehr in die Richtung gehen, mitzumachen mit der Welt. Und das andere ist natürlich auf einer anderen Ebene, einer geistlichen Ebene, das Thema Ökumene. Das ist ein ganz großes Thema mittlerweile, vielleicht in Deutschland am allergrößten.
Möglich, ja. Es ist ja interessant, dass dieses Thema nicht nur in der Adventgemeinde, sozusagen Ökumene oder auch diese Gender-Thematik, die klopft ja in die Adventgemeinde an, möchte uns da ja so mit reinziehen, aber eben auch bei vielen anderen Gemeinden. Also unsere Geschwister zum Beispiel bei den Baptisten oder in den vielen Freikirchen, die es so gibt, auch in den Landeskirchen, da wird ja wirklich massiv Druck ausgeübt, die sollen da mitmachen,
ja.
Bei diesem Mainstream, den es gerade so gibt. Also dieses
religiöse Mainstream, ja.
Genau, also dieser Lauf der Welt.
Ja.
Und sollen jetzt Dinge so schreiben, dass sie genderkonform sind oder so. Das sind natürlich Dinge, die wir schwer unterstützen können als Gemeinde.
Genau.
Wir haben ein Bild sozusagen von Mann und Frau. Und auch zum Beispiel die Frage um die Ökumene. Da sind wir auch sehr klar. Einheit ist gut, aber ja. Einheit in Wahrheit.
Genau, richtig.
Und wenn wir sollen nicht mit Leuten oder Organisationen zusammenarbeiten, die nicht in der Wahrheit sind, mit denen sollen wir uns nicht verbinden. Ich glaube, was haben Licht und Finsternis miteinander gemein?
Genau.
Und in der Ökumene wird mehr so ein bisschen dahingetrieben, wenn wir zum Beispiel an die Lehre in der katholischen Kirche denken.
Ja.
Wir als Protestanten lehnen das komplett ab.
Genau.
Genau. Und trotzdem werden wir da reingetrieben. Und das schafft natürlich Differenzen innerhalb unserer Gemeinde, wenn einige sagen, lasst uns doch gemeinsame Sache machen und andere sagen, auf keinen Fall, das dürfen wir nicht.
Genau.
Ich denke auch gerade an das Thema zum Beispiel Frauenordination. Das ist ein Thema, das wir in Deutschland gerade, aber überhaupt auch in diesen vier Divisionen, gerade ganz massiv wird das behandelt. Und hier wird nicht die Harmonie mit der Generalkonferenz gesucht, also mit dem ganzen Weltfeld. Die ganze Welt sagt, wir halten es so. Und diese vier Divisionen sagen, ja, wir wollen es aber anders machen. Und diese Disharmonie sozusagen, die führt zu Spaltungen und Konflikten innerhalb der Gemeinde.
Genau, richtig. Das ist kein zu unterschätzendes Problem, weil auch die Frauenordination kommt schlussendlich aus der Genderbewegung. Also es hat alles damit begonnen. Ja? Und wenn man, wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo, also wenn wir über die Bibel reden, über die über Mann und Frau, dann wissen wir ganz genau, Gott hat den Wert eines Mannes oder einer Frau nie in Frage gestellt. Die sind beide für Gott kostbar und wertvoll und stehen auf einer Ebene. Das war nie das Thema. Aber die Rollen hat er eingeteilt. Wer was zu tun hat und wer was soll und wer was nicht tun soll und so weiter. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Das wird jetzt langsam vertauscht. Und wenn man dann hergeht und sagt, du, das oder das ist für die Person vielleicht nicht so geeignet, biblisch gesehen, dann bekommt man die Keule der Diskriminierung zu spüren heute. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil wir wollen den Weg Gottes sauber und reingehen. Wir haben überhaupt kein Problem mit irgendeinem Geschlecht, mit gar niemandem, aber wir wollen einfach nur den Willen Gottes tun. Das ist ja das, was Jesus sagt, wer den Willen tut. Mhm. Und das ist entscheidend. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Mhm.
Danke. Jetzt muss man sich ja fragen, also wenn man jetzt Glied in der Gemeinde ist und vielleicht gerade in einer von diesen vier Divisionen steckt, von dem man merkt, okay, sie sind so ein bisschen in Widerstand gegen das Weltfeld. Sie lehnen sich in Rebellion dagegen auf. Jetzt sagen ja einige Geschwister im Moment mal, die Gemeinde ist gefallen. Also das kann nicht sein, dass sie noch die Gemeinde Jesu ist, denn in Offenbarung 12 sehen wir diesen Konflikt nicht. Wir sehen die vollkommen reine Gemeinde, steht auf der Bibel gegründet, mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet. Also kann das unmöglich die Gemeinde Gottes sein?
Ja, es ist mittlerweile auch schon zu einem Riesenberg geworden, dieses Problem. Dass es tatsächlich viele gibt, die aufrufen, die Gemeinde zu verlassen, weil die Gemeinde Babylon geworden ist. Hm. Sehr gefährlich. Dazu sagt Ellen White auch etwas, lese ich gleich ein Zitat vor. Die Frage ist, oder anders gesagt, ich glaube, wer das sagt, hat die heilsgeschichtliche Bedeutung der Gemeinde nicht verstanden. Mhm. Die Gemeinde, beginnend von Ephesus, durchgehend durch alle sieben Gemeinden bis heute zu Laodicea, hat eine besondere heilsgeschichtliche Bedeutung für diese Welt. Mit der Gemeinde arbeitet Gott. Es ist Gottes Hand auf Erden, ja. mit seiner Gemeinde. Und mit dieser Gemeinde, mit den Gemeinden allen durchgehend, von Ephesus über Smyrna, Sardes, Philadelphia, alle durch, Thyatira, alle, bis zu Laodicea, hat Gott immer einen Plan gehabt und hat ihn durchgeführt. Mal mit größerem, mal mit geringerem Erfolg, je nachdem, wie stark der Feind war oder wie stark die Gemeinde war. Ja. Mhm. Aber er hat seine Gemeinde gehabt und die hat er heute noch namens Laodicea, auch wenn Laodicea kein Lob bekommt. Nur Tadel, ist es dennoch ganz wichtig, eins zu beachten. Als er den Tadel über Laodicea ausspricht und sagt, ihr seid wirklich, also mit meinen Worten, ihr seid furchtbar, ihr seid schlimm, was ist los mit euch? Ja? Ich muss euch so, in diesem Zustand muss ich euch aus meinem Mund ausspeien, sagt Jesus. Mhm. Aber er sagt, ihr müsst nicht so bleiben. Es gibt die Möglichkeit, umzukehren. Kauft von mir Augensalbe, das Gold, und so weiter, das weiße Kleid. Mhm. Und das ist der Punkt, warum die Gemeinde Gottes immer noch die Gemeinde Gottes ist. Es gibt in der Gemeinde immer, und es gab zu allen Zeiten, einen Rest, übrigens nennt das die Bibel, das zieht sich wie ein roter Faden durch, die werden das Werk Gottes vollenden. Das heißt, die Gemeinde selber als Organisation ist nicht Babylon. Dazu sagt Ellen White Folgendes. In Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 328. Wenn jemand aus unseren Reihen oder von außerhalb aufsteht und erklärt, dass das Volk Gottes mit zu Babylon gehört und die Behauptung aufstellt, der laute Ruf fordere dazu auf, die Gemeinden zu verlassen, dann sollt ihr wissen, dass dieser Mensch kein Bote der Wahrheit ist. Jetzt setzt ihr noch so das i-Tüpfelchen drauf, hochinteressant. Empfangt ihr nicht, wünscht ihm auch keine glückliche Reise, denn Gott hat durch ihn nicht geredet und ihm auch keinen Auftrag erteilt.
Alle Achtung. Das erinnert mich, ich habe mir hier ein Zitat aufgeschrieben.
Gibt es auch in der Bibel das Zitat.
Genau, in 2. Johannes 1, Vers 11. Wir können mal kurz reingucken.
Ich glaube schon, ja,
genau. Also wie wir damit umgehen, weil das sieht ja sehr ähnlich aus. 2. Johannes 1, Vers 11.
Bereits Vers 10.
Vers 10, genau, Vers 10. Genau. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig.
Ja.
Das ist schon hart. Ne? Krass, also, ne? Ich meine, er spricht ja von der Gemeinde Gottes.
Ja.
Man sagt, wenn da jemand irgendwie nicht, wenn jemand abweicht von unserer Lehre, so schreibt das, glaube ich, da drüber.
Genau, von der Lehre Christi.
Genau.
Vers 9 hier.
Wenn jemand davon, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt.
Genau, richtig.
Genau. Und dann sagt er, grüßt ihn nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, grüßt ihn nicht? Soll ich den nicht begrüßen? Was meint das? Dann habe ich bei Ellen White mal gelesen. Und ich zitiere es mal eben hier. Mhm. Das ist biblische Heiligung 40,2. Also Seite 40, Absatz 2. Durch entstellende und falsche Darstellung hatten die Abgesandten des Satans versucht, die Menschen gegen Johannes und gegen die Lehre Christi aufzuwiegeln. Die Folge davon war, dass Zwietracht und Irrlehren die Gemeinde bedrohten. Er schrieb und ermahnte, dass man die Verkündiger dieser Irrlehren auf gar keine Weise ermutigen solle. Ähnliche Übelstände, wie sie die Wohlfahrt der ersten Christengemeinde gefährdeten, gibt es auch in der gegenwärtigen Zeit. Die diesbezüglichen Lehren der Apostel sollten deshalb sorgfältig beachtet werden. Ihr müsst christliche Liebe haben, lautet der Ruf, den man überall hört. Und er kommt besonders von denen, die behaupten, geheiligt zu sein. Aber diese Bruderliebe ist zu rein, als dass sie eine Sünde, die nicht bekannt worden ist, zudecken sollte. Was Johannes lehrt, ist wichtig für alle, die unter den Gefahren der letzten Tage leben. Also es scheint in den letzten Tagen Leute zu geben, die nicht in der Lehre Jesu sind, die aber verbreiten wollen unter den Brüdern und aufrufen zum Widerstand innerhalb der Gemeinde. Und Johannes sagt, grüßt sie nicht mal. Und sie schreibt, das meint, ermutigt sie nicht, auf gar keine Weise.
Sie nicht zu ermutigen, genau.
Ja, genau.
Richtig.
Ist schon interessant. Also das heißt, wenn wir sowas innerhalb der Gemeinde sehen, wie hier, das war ja innerhalb der Gemeinde, sollen wir diese Leute nicht ermutigen,
genau.
Sondern wirklich auch deutlich sagen, es ist nicht richtig.
Ja. Also hier unterstreicht er ein weiteres auch dadurch, dass sie das Zitat aus der Schrift nochmal aufgreift, mit dem Nicht-Grüßen. Warum, wie du es ja eben gesagt hast, nicht zu ermutigen, ist der Sinn dahinter. Aber warum erwähnt es die Bibel nochmal extra? Das ist interessant. Ja. Hätte ja auch gereicht, wenn er sagt, nehmt ihn nicht auf, fertig. Mhm. Aber grüßt ihn nicht und wünscht ihm nicht mal eine gute Reise, sagt Ellen White auch noch dazu. Das gibt es auch in der Bibel, ja. Sagt Paulus auch nochmal an einer anderen Stelle. Er wünscht ihm nicht mal eine gute Reise, also quasi macht einen Cut mit seinem Werk, einen kompletten Cut. Ja, nicht nur ignorieren, sondern Cut und sagen, hey, nein, so nicht. Ja. Mhm.
Ist auch interessant, wenn ich so drüber nachdenke, wie Christus damit umgegangen ist, mit so Schwierigkeiten in der Gemeinde. Mhm. Er ruft ja dafür auf, betet füreinander, ja. Er erzählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und sagt, er geht ihm hinterher und er trägt es nach Hause.
Genau.
Und vielleicht müssen wir müssen beides so ein bisschen sehen. Wir müssen die Wahrheit verteidigen, denn die Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Wir können da keine Kompromisse machen. Und gleichzeitig denjenigen, der so falsche Dinge verkündet, den sollen wir ermahnen, aber auch vor allem in Liebe und versuchen, ihn zu gewinnen. Mhm. Weil wenn er dieser Lehre nachgeht, wird er sein Leben verlieren.
Ja.
Und wir wollen denjenigen ja retten. Und da gehört so beides zusammen. Christus hat uns ganz gut vorgelebt. Ich würde ganz gerne mit dir mal so schauen. Wir sehen ja in der Gemeinde, schon in der ersten Gemeinde hier von Johannes, dass es diese Konflikte innen drin gab.
Ja.
In der Offenbarung wird die Gemeinde als wundervoll rein beschrieben. Jetzt sehen wir aber, dass sich der Gemeinde Glieder angeschlossen haben, die Gemeinde irgendwie befleckt haben. Also es machte kein gutes Bild. Jetzt würde ich ganz gerne mal mit dir so ganz, ganz, ganz kurz einmal durch die Geschichte durchlaufen, die Gemeinde Gottes einmal anzugucken. Ich will jetzt nicht vor der Sintflut anfangen, aber zumindest bei Mose mal anfangen. Wie war die Gemeinde zur Zeit Mose? War sie da rein, so beschrieben, so wie in der Offenbarung, wie wir sehen, vollkommen? Oder gab es auch diese Probleme, die wir heute haben?
Es war eine Katastrophe. Also wenn wir uns die Gemeinde anschauen, das war ja der Grund, warum sie 40 Jahre in der Wüste bleiben musste. Mhm. Weil sie eben nicht so war, wie sie sein sollte, wie wir sie in Offenbarung 12,1 finden. Es war also sehr schwer für Mose. Ich glaube, Mose hatte ein Los, das können wir uns heute nicht vorstellen. Mose hatte viel zu kämpfen mit der Gemeinde, weil die Gemeinde war in vielen Teilen streitsüchtig, ungläubig, mürrisch, sie waren rebellisch. Alle schlechten Eigenschaften haben sie immer wieder an den Tag gelegt. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden, durch die Geschichte bis zum Jordan hin, bis sie nach Kanaan sollen. Ja. Immer und immer und immer wieder. Und das ist tragisch. Aber die Frage ist, wie reagieren wir in so einer Situation? Wir sind ja auch Teil der Gemeinde.
Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an die an Korah, die Sippe da.
Ja, Vater Mose 16, genau.
Genau, die hatten da den Aufstand gemacht gegen Mose. Und das Resultat war, dass sie vom Erdboden verschlungen wurden. Jetzt, vielleicht können wir mal, vielleicht können wir es mal, 4. Mose 16, können wir mal reingucken. Mhm. Ja, genau, können wir ganz, ganz, ganz kurz da reinschauen. Weil ich auf einen Punkt da hinaus will. 4. Mose 16, können wir Vers 3 lesen. Da heißt es: Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Also hier ist eine Anklage gegen die Leitung. Das heißt, was fällt euch ein? Wir sind alle heilig, wir gehören alle zu Christus. Also wir sind alle die Gemeinde des Herrn. Und dann in, ab Vers 11, 11 bis 13, da heißt es dann: Fürwahr, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Und Aaron, wer ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Und Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen. Sie aber sprachen: Wir kommen nicht hinauf. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, und um uns in der Wüste zu töten? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Also Mose, der das Volk geleitet hat, er sagt jetzt, okay, er ruft jetzt hier die Fürsten der Stämme, er sagt: Kommt, wir sprechen darüber. Und die sagen: Wir kommen nicht. Wir akzeptieren dich nicht mehr. Also wir nehmen uns einfach gegen dich auf. Du hast uns aus dem Land herausgebracht, in dem Milch und Honig war, Ägypten, wo sie gefangen war, sie waren Sklaven. Er sagt: Da hast du uns herausgeholt, um uns jetzt in der Wüste umzubringen. Wir hören nicht mehr auf dich. Also Rebellion hier im Volk Gottes.
Genau.
Und das heißt, was sie hier gemacht haben, ich lese mal ganz kurz etwas vor hier, von Ellen White, in Christus Sieger, Seite 119. Ich breche das hier mal ein bisschen runter. Hier, also Korah, Datan und Abiram beklagten sich und beeinflussten das Volk derart, dass es sich an ihrem Aufruhr beteiligte. Auch nachdem Gott seine Hand ausgestreckt hatte und die Übeltäter im Erdboden verschwinden ließ, worauf alle anderen schockiert zu ihren Zelten flohen, war der Geist der Rebellion noch nicht kuriert. Wie sehr sie sich in diese Feindseligkeit hineingesteigert hatten, wurde deutlich, als der Herr sein Gericht vollstreckte. Am Morgen nach der Hinrichtung von Korah, Datan, Abiram und ihren Verbündeten kamen die Leute zu Mose und Aaron und warfen ihnen vor: Ihr habt das Volk des Herrn getötet. Wegen dieser falschen Anklage gegen Gottes Diener wurden Tausende getötet, denn sie waren voller Sünde, Arroganz und vermessener Bosheit. Als ich das gelesen habe, dachte ich: Mensch, wenn es solche Aufruhr bei uns in der Gemeinde gibt und Leute sagen, wir gehen nicht mit den Entscheidungen der GK oder wir, also was das Weltfeld beschlossen hat, das machen wir nicht. Und dann werden die aber beschuldigt. Also sie werden beschuldigt, das Volk des Herrn zu töten. Mose und Aaron, als hätten sie die Leute eigenhändig umgebracht aus genau. Bosheit. Mhm. Also hier werden die Tatsachen verdreht.
Richtig, genau.
Und das ist vielleicht eine interessante Lehre für uns.
Ja. Das war eigentlich schon immer so eine Masche Satans, die Tatsachen zu verdrehen. Das hat er schon immer so gemacht. Also zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Was ich auch interessant finde, bei der Gemeinde damals unter Mose, wir haben immer wieder so Szenen, zum Beispiel die Rotte Korah. Oder wir finden die Szene in Exodus 34, glaube ich, 35, finden wir das goldene Kalb, ja? Wo sie auch wieder richtig am Ziel vorbeischießen. Ja? Wir finden später auch wieder im 4. Mose 25, glaube ich, finden wir die Sache mit den Moabitern, wo sie gehurt haben, ja? Wo auch wieder ein Haufen, also Missstände gab es ohne Ende. Sie klagten und murrten, sie hurten mit Völkern, sie machten sich eigene Götzen, immer und immer und immer wieder. Und Mose schaut sich das an. Interessant ist, wie Mose reagiert. Und er reagiert nicht so, wie vielleicht einige von uns heute reagieren würden und sagen: Hey du, Josua, Kaleb, ihr zwei noch, ihr seid gläubig, kommt, wir gründen eine eigene Gemeinde, wir gehen, hier geht's nicht mehr. Macht er nicht, sondern er betet für die Gemeinde, er steht für das Volk ein, er ist sogar bereit, für das Volk zu sterben, das müssen wir uns mal vorstellen. Also, das geht gar nicht richtig rein, ja. Aber er bleibt in der Gemeinde, weil er eins weiß, und das ist interessant. Es ist A, die Gemeinde Gottes, und B, Gott wird sie führen ans Ziel. Mhm. Und Gott kann eine Gemeinde nicht ans Ziel bringen, wenn falsche Führer die Gemeinde leiten. Das heißt, Gott wird zum rechten Zeitpunkt diese falschen Führer wegtun. Siehe, Irote Kora, oder auch damals mit dem goldenen Kalb, waren die verantwortlichen Priester, die wurden alle zur Rechenschaft gezogen. Oder die verantwortlichen Leute, die es gemacht haben, wurden zur Rechenschaft gezogen. Da wurden auch am nächsten Tag, glaube ich, 3000 Männer getötet. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es in der Bibel steht, aber... Mhm. Es gab ein, also Gott, und auch bei den Moabitern hat Gott eingegriffen, durch Pinhas damals, ja. Mhm. Und dann wurde die Plage beendet. Also erst wenn das Böse ausgerottet wird, und Gott wird das tun. Also das heißt, die ganzen Szenen, die wir hier erleben, ist Gottes Eingreifen. Gott hat es befohlen, dass es so geschehen soll, ja.
Und es ist interessant, dass die Gemeinde, obwohl sie so von innen zerschlagen war, ich meine, die haben ja Mose massiv angegriffen. Ja. Und scheinbar die ganze Gemeinde da, also so viele Leute haben gesagt, was tust du? Aber es war trotzdem Gottes Volk. Genau. Also Gott ist diesem Volk trotzdem treu geblieben. Er hat seinen Bund nicht gebrochen mit ihm.
Richtig.
Es war immer noch die Gemeinde Gottes. Und das ist, wenn man sich die Geschichte anguckt, das gibt's doch nicht. Also menschlich gedacht hätte Gott doch längst schon diese Gemeinde wegwischen müssen. Ja. Aber es ist seine Gemeinde, er tut es nicht.
Genau. Da komme ich zurück auf dieses Heilsgeschichtliche. Das müssen wir verstehen, diese heilsgeschichtliche Bedeutung. Gott hat sich ein Volk auserwählt, damals die Nation Israel, die Hebräer. Später dann, heute ist jeder Israel, der Christus im Glauben annimmt, also ein Kind Abrahams, das haben wir ja gerade zur Zeit in der Lektion, das Thema. Ja. Aber wenn wir die heilsgeschichtliche Bedeutung nicht verstanden haben, dann können wir auch nicht verstehen, was es bedeutet, der Welt ein Licht zu sein oder Erlösung zu bringen, weil dann werden wir uns in dem Moment, wo es Schwierigkeiten gibt, von Gott und seiner Gemeinde leicht abwenden. Und das geschieht bei vielen. Noch ein ganz kurzes Zitat für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 400. Da schreibt Ellen White Folgendes. Wenn in der Leitung unserer Gemeinschaft Dinge nicht so laufen, wie es richtig wäre, bin ich dennoch unbesorgt, weil Gott zurechtrücken wird. Wir können darauf vertrauen, dass der Herr das Schiff seiner Gemeinde sicher in den Hafen steuern wird. Also Gott wird zurechtrücken. Das heißt, im Moment, wir haben Strömungen, die sind nicht in Ordnung. Wir haben vielleicht Personen in den Leitungsfunktionen, die tun Dinge, die Gott nicht gefallen oder auch nicht übereinstimmen mit dem Wort Gottes in der GK. Die Bibel sagt, Gott wird zurechtrücken. Er wird genau das tun, was wir auch hier erleben in der Gemeinde Gottes. Wenn der Bogen überspannt wird, schreitet Gott ein.
Ich weiß, es ist interessant, wir gucken ja manchmal so ein bisschen auf die, gerade auf leitende Brüder. Aber es geht natürlich in alle Ebenen, auch bei uns einfache Gemeindeglieder.
Genau.
Auch da gibt es ja Treue und Nicht-Treue. Wie in jeder Gemeinde auch, also in jeder anderen christlichen Kirche dieser Welt ist das genauso. Aber Gott wird trotzdem diese Gemeinde sozusagen, es ist seine Gemeinde, er wird sie führen. Und wir sind verantwortlich vor Gott auf der Position, an die er uns gestellt hat.
Genau.
Also auf der Position im Weinberg, an der ich arbeite, da soll ich gewissenhaft arbeiten. Ich soll nicht sozusagen ständig die Brüder kritisieren und sagen, guck mal, das ist alles falsch, was ihr macht. Sie tragen Verantwortung vor Gott in dem. Nur deswegen, weil jetzt einige Brüder falsche Dinge machen und ich das vielleicht sehe, sollte ich nicht sagen, die Gemeinde ist gefallen, die Gemeinde ist in Babylon oder also die Gemeinde ist immer noch Gottes Gemeinde.
Genau.
Und jeder steht an seinem Ort mit der Verantwortung, die Gott ihm gegeben hat, vor Gott Rechenschaft.
Genau.
Jetzt, wenn ich die Geschichte weitergehe von Mose, wir wissen, was damals passiert ist, wenige sind tatsächlich ins gelobte Land gekommen. Und ich gehe jetzt aber die Zeitalter kann man schon fast sagen, durch. Und ich komme bis zur Gemeinde Jesu. Mhm. Also zur Zeit, als Jesus unter uns war. Da waren die Römer, die herrschten in Jerusalem und die hatten da ihre Statthalter eingesetzt. Und es gab die Gemeinde. Die Gemeinde geleitet von damals der religiösen Partei der Pharisäer und natürlich Sadduzäer, die meistens den hohen Priester aufstellten. Und viel Volk, das einfach auch dazugehörte zum Tempel, das die Synagogen besuchte. Wie war die Gemeinde zur Zeit Jesu? Also wenn wir sie uns angucken, trifft sie das Bild aus Offenbarung 12,1. Also war sie mit der Sonne bekleidet, Sterne auf ihrem Haupt, also missionsbegeistert und stand mit beiden Beinen auf der Heiligen Schrift. Ich glaube nicht.
Nein. War damals genauso. Ähnlich wie zur Zeit Moses. Die Gemeinde war durch und durch, wie soll ich sagen, es gab damals auch viel Korruption schon unter den Priestern. Da wurde viel hin und her geschoben. Ja. Aber was der Punkt, der entscheidende Punkt, die Lehre. Das heißt, wir hatten ja 400 Jahre vor Christus, gab es keinen Propheten mehr. Malachi war der letzte Prophet, 400 Jahre vor Christus gab es keinen Propheten mehr.
Also es gab schon, also ich denke, so Hanna oder so, also die ja auch im Tempel waren. Aber
ja, in dem Sinne, aber kanonische, also die, genau, die quasi das Volk Gottes in dem, ja, Sinne führten und leiteten, wie wir es aus der Schrift kennen.
Absolut, ja.
Das war dann mit Malachi so zu Ende. Mhm. Und interessant ist, dass in dieser Zeit, also in diesen Jahren, sich etwas gebildet hatte im Volk. Und die Pharisäer hatten es genutzt, die hatten es richtig ausgenutzt und haben alles, was ihnen zum Vorteil war, ja, haben sie quasi an Land gezogen und haben die Lehre Gottes, die eigentliche reine Lehre Gottes, immer weiter zur Seite geschoben, indem sie ihre eigenen Menschengebote davor stellten. Das ist ja das, was Jesus so an den Pranger gestellt hat. Mhm. Immer und immer wieder, wenn er mit den Pharisäern in Konflikt kam, sagt, Leute, ihr habt nichts anderes außer Menschengebote, aber das Eigentliche, die Liebe und das, die Lehre, die wahre, reine Lehre, habt ihr zur Seite geschoben. Und so habt ihr die Leute indoktriniert. Also die Gemeinde war total neben der Spur. Deswegen kam Jesus, um wieder Erweckung und Reformation reinzubringen.
Ja.
Das war ganz wichtig, weil die waren wirklich irgendwo abseits, ganz fern vom Wort Gottes.
Ja. Und haben sich viel mit den Römern zusammengetan. Das Kuriose war ja die Strömung, die es gab. Wenn die Pharisäer jetzt mit den Römern zusammengearbeitet haben, um ihre persönlichen Vorteile zu haben, um sozusagen nicht, ich sage jetzt, vielleicht in Misskredit zu geraten beim Kaiser, haben sie Dinge gemacht, die eigentlich das Volk nicht akzeptieren konnte, auch die Steuern, die sie unterstützt haben und so. Und jetzt haben sich natürlich Splittergruppen gebildet,
ja.
Zeloten, die gesagt, ja, haben, wir bringen die Römer um.
Genau.
Man kann sie ja verstehen, also wenn sie sagen, okay, das ist, man sagt, es ist das heilige Volk Gottes und die werden von außen bedrängt und die sagen sich, ja, Gott ist aber auf unserer Seite, er will nicht, dass sein Volk bedrängt wird, wir nehmen uns jetzt Messer und wir werden die alle heimlich meucheln. War ja auch nicht der richtige Weg. Interessant ist, als Jesus, wie Jesus damit umgegangen ist. Ich will mal ganz kurz ein Zitat vorlesen, wie die Gemeinde damals aussah. Und es ist ganz kurz, dieses Zitat, in Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 328. Okay. Wir können mal gucken, ob es heute auch so ist. Ellen White schreibt, das, was Jesus an den damaligen Pharisäern und Schriftgelehrten tadelte, kennzeichnet die Pharisäer von heute gleichermaßen. Denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raut und allerlei Gemüse, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Und dann schreibt Ellen White, niemand kann mehr Schaden anrichten als ein Fanatiker, der mit Haarspalterei und radikalen Forderungen die Gewissen derer belastet, die rechtschaffen leben möchten. Die Gemeinde muss sich von solchen Einflüssen klar abgrenzen. Ich sag, es gab damals, es gab so Haarspalter. Die haben zwar irgendwie, nach außen wirken die ganz religiös, was sie gemacht haben, und sie trugen halt sozusagen ihre religiösen Gewänder, aber eigentlich hatten sie keine Ahnung von der Liebe und von dem Recht Gottes. Sie haben es nicht verstanden.
Ja.
Er sagt, sowas gibt es bei uns auch, und sie warnt vor diesen religiösen Haarspaltern. Das kennen wir auch in der Gemeinde. Also,
das ist so, Hundertste ins Tausendste ins Millionste. Ja.
Ja, genau. Dann lese ich nachher,
wir nicht alles geklärt haben. Ja.
Nachher noch mal ein Zitat vor, das ganz interessant darüber spricht, welche Menschen sowas heute machen in der Gemeinde. Jetzt, nun Jesus war in so einer Gemeinde, die Pharisäer da gesehen, die Pharisäer waren nun Leiter und die haben nicht treu geleitet, die Gemeinde. Christus hat auch viele andere Menschen gesehen, die jetzt keine Leitungsfunktion hatte, aber die treu oder nicht treu waren. Aber Christus hat diese Gemeinde nie verlassen. Warum hat er die Gemeinde eigentlich nie verlassen? Und wir würden sagen, er liebte diese Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Augapfel, sagt er.
Genau,
wer
genau
die Gemeinde antastet, tastet ihn an.
Genau.
Was können wir von Christus lernen? Also in dieser Gemeinde. Er hat die Gemeinde nicht verlassen, er hat die Gemeinde nicht angeklagt.
Drei Dinge sind ganz interessant, was wir lernen können. Er ist geblieben in der Gemeinde. Das Erste. Mhm. Ja. Das Zweite ist aber, er hat nicht mitgemacht. Also wir müssen mit den falschen Dingen nicht mitmachen. Ja? Keineswegs. Also zum Beispiel die Gender- oder Ökumene-Bewegung, ja, da muss ich nicht mitmachen. Ja? Also da grenze ich mich davon ab und sage, im Moment, abgesehen von der Generalkonferenz, die Bibel, also Gott selbst, sagt nein. Wenn Gott sagt, geht aus Babylon, dann können wir nicht sagen, wir gehen ein. Wir wissen es besser wie Gott. Also das passt nicht. Also da kann ich mir auch abgrenzen und sagen, egal wie der Leiter heißt, egal welche Vereinigung, welche Konferenz, die das machen, ich mache da nicht mit. Ich bleibe auf dem Pfad Gottes. Ja? Das hat Jesus auch gezeigt. Also er hat nicht mitgemacht mit den falschen Lehren, mit den falschen Doktrinen der Pharisäer, der Priester, der Schriftgelehrten damals, sondern er ist den Weg, den geraden Weg gegangen. Ja? Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei, er hat auch sich nicht gescheut, auch mal deutliche Worte zu sagen. Also nicht im Sinne von kritisierenden Anklang, sondern hey, das stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Mhm. Ihr habt das Wort Gottes beiseite gelegt. Also genauso gut ist es auch heute unsere Aufgabe in der Gemeinde oder auch gerne ein paar Worte an höhere Etagen richten. Damit habe ich kein Problem, wenn die Ökumene-Bewegung so angestrebt wird, zu sagen, hey, es ist nicht richtig, was ihr macht. Ihr arbeitet gegen das Werk Gottes. Wie können wir den Segen von Gott erwarten, wenn wir bewusst gegen ihn arbeiten? Die Frage müssen wir uns wirklich mal stellen. Also einfach mal deutlich eine klare Sprache, aber nicht in dem Sinne anklagend und mürrisch weglaufen. Ich will mit der Gemeinde nichts mehr zu tun haben. Das hat Jesus nicht gemacht. Er hat deutlich gesprochen, er ist geblieben und er ist den geraden Weg gegangen. In diesem ganzen Chaos.
Interessant. Und es ist schwer.
Das ist
also schwer. Gerade in der Gemeinde, ich meine, so schlimm ist es ja heute nicht, wenn wir die Zeugnisse der Bibel angucken, was damals die Pharisäer so getrieben haben und wie sie das Volk unterdrückt haben, die Leute ausgeschlossen haben aus den Synagogen. Aber dann zu sehen, wie Christus gehandelt hat. Er war in diesen Synagogen, er hat dort gepredigt, sie wollten ihn steinigen, er hat die Gemeinde nicht verlassen.
Ja, genau.
Das war also beeindruckend. Was haben sie mit ihm gemacht?
Klar. Aber darf ich dann noch eine kleine Ermutigung an alle unsere Zuschauer, an jeden weitergeben? Ellen White schreibt von der Alpha- und der Omega-Krise. Es wird am Ende eine Krise kommen, eine Zeit des Abfalls, beispiellos, wie sie noch nie gewesen ist in der Gemeinde Gottes. Die Ermutigung, die ich dazu geben möchte, wir brauchen in dieser Zeit Jesus Christus mehr als alles andere. Wir werden sonst in der Gemeinde verzweifeln, wir werden nicht bestehen, wir werden der Gemeinde den Rücken kehren, weil wir werden sie dann als Gefallen und sonst was sehen, und viele werden die Gemeinde verlassen. Ja. Mhm. Das heißt, es ist ganz wichtig, diesen Weg mit wie Jesus zu gehen, aber den können wir nur mit Jesus gehen, wenn Jesus in uns lebt. Mhm. Anders ist es nicht möglich. Das heißt, es ist jetzt essentiell wichtig, dass wir uns um unsere Beziehung mit Jesus kümmern, denn der Omega-Abfall, der steht bevor, er ist schon da, aber der Ballon wird immer größer und die Menschen werden immer verwirrter sein in der Gemeinde, wenn sie keine ernsthafte Beziehung zu Jesus haben. Und das ist jetzt ganz wichtig, also das ist A und O, sehe ich, im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu jetzt.
Mhm. Ich erinnere mich an ein Zitat von Walter Veit, sagte mal zu mir, weißt du, es hat auf der Arche bestimmt furchtbar gestunken, aber es wäre der falsche Weg, sie zu verlassen.
Ganz genau. Ganz genau. Ja, ja, so ist es.
Nun, mit Christus sozusagen wurde ja die Gemeinde dann gegründet, die neutestamentliche Gemeinde, er hat die Apostel berufen. Und wir müssen uns angucken, die erste Gemeinde, die jetzt gegründet wurde, also nach Jesu Himmelfahrt, wie sah diese Gemeinde aus, die Gemeinde der Apostel? Also Ephesus, also die erste Gemeinde. Und wir wissen von Hananias und Sapphira. Mhm. Aber wir wissen, auch da gab es irgendwie Probleme drin. Wir wissen von Simon und Markus.
Der Zauberer. Ne?
Der Zauberer, genau, der getauft wurde von Philippus. Genau. Von dem Petrus sagt, du bist ein Sohn der Lüge, also genau. Da ist keine Wahrheit in dir. Und wir wissen auch von Judas, wir können mal in Judas lesen, die ersten vier Verse. Mal ganz gucken, stimmt das? Oder zumindest Vers 4. Das schreibt er ja auch. Vers 4 können wir lesen, ja. Er sagt, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also er sagt, zur Zeit der ersten Gemeinde, es haben sich etliche Leute bei uns eingeschlichen, die Gnade in Zügellosigkeit verkehren. Also Gott wird sowieso jeden retten. Wir können leben, wie wir wollen. Und die haben sich da eingeschlichen. Und verleugnen Jesus Christus, also die Macht, die Jesus hat. Also wir sehen, in der ersten Gemeinde gab es genau das gleiche Problem. Mhm. Etliche.
Du hast ja gefragt, wie war diese erste Gemeinde nach Christus, die erste apostolische Gemeinde. Also im Vergleich, wir wissen, die erste Gemeinde Ephesus war rein. Sie war wirklich rein. Aber warum war sie rein? Das ist interessant. Weil sie haben das Prinzip aus Matthäus 18 noch angewendet, ja. Also wenn jemand geirrt hat, dann wurde er zur Rechenschaft gezogen, zur Verantwortung. Und es wurde ihm auch offen gelassen. Du kannst den Weg gehen, wir zwingen dich zu nichts. Aber dann kannst du nicht mehr der Gemeinde angehören. Ja? Denn die Gemeinde Christi geht diesen Weg nicht. Ja? Mhm. Das tun wir nicht. Das ist heute auch ein Punkt, der im Prinzip, ich sage jetzt mal so, eigentlich tot ist. Matthäus 18 wird kaum noch oder ganz wenig praktiziert, weil man stellt die Liebe über jede Sünde, über jede unbekannte Sünde auch. Und da müssen wir auch ganz vorsichtig sein.
Jetzt selbst über, genau, selbst über offene Sünden.
Genau, über offene und auch Sünden, die nicht bekannt wurden. Ja. Die Liebe deckt angeblich alles zu. Oh, da werden viele böse erwachen dann am Tag des Gerichts. Denn die Liebe deckt nur bekannte und bereute Sünden zu. Mhm. Dann natürlich alle. Aber die Voraussetzung ist bekennen und bereuen. Und nicht einfach, wie du es auch gesagt hast, es haben sich etliche eingeschlichen, unbemerkt, die leben, wie sie wollen. Und da hat vielleicht schon die Allversöhnungslehre ihren Ursprung. Gott rettet uns doch alle. Mensch, seid doch nicht so, Gott ist doch nicht so kleinkariert. Irrtum.
Das ist eine ganz gefährliche Sache.
Also
so eine Lehre in den Gemeinden zu haben.
Ja. Ja.
Aber es ist halt nichts Neues. Ne? Also manchmal sehen wir das in den Gemeinden und manche Geschwister verzweifeln ja und sagen, wie kann das in meiner Gemeinde sein?
Ja.
Aber wir müssen sagen, das ging hier Judas genauso und Johannes und Jakobus, die haben das gesehen in der Gemeinde und sagen, das ist trotzdem Gottes Gemeinde.
Richtig.
Und natürlich, die Gemeinde wird natürlich von innen angegriffen. Ich meine, wenn die Gemeinde nicht von innen angegriffen wird, dann müssen wir uns fragen, ist es noch die Gemeinde Gottes? Denn der Satan kämpft gegen sie auf dieser Erde. Wir hatten in Offenbarung 12 ja gelesen, die Gemeinde, wie sie dargestellt wird.
Genau.
Und direkt danach wird der Drache vorgestellt und wie er sie angreift und wie er alles versucht, um diese Frau zu töten.
Ganz genau. Und je näher wir der Wiederkunft kommen, auch im gleichen Kapitel wird erwähnt, dass der Drache einen großen Zorn hat auf die Gemeinde, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat.
Also ja.
Je näher wir der Wiederkunft kommen, desto intensiver wird der Kampf gegen die Gemeinde Gottes werden. Von innen, von außen spielt keine Rolle.
Mhm.
Von innen, sagt Ellen White, wird er auch massiv sein, ja? Wie wir uns das hätten nicht vorstellen können, aber er wird so massiv sein, weswegen ich darauf verweise, was ich vorher gesagt habe, wir brauchen eine echte, ernsthafte, tiefe Beziehung zu Jesus, sonst werden wir fallen.
Ja.
Wir werden es nicht ertragen, was kommen wird.
Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, wie gingen damals die Apostel mit diesen Dingen, diesen Strömungen in der Gemeinde um? Und im 2. Timotheus 4, da gibt es einen Ratschlag von Paulus an Timotheus. 2. Timotheus 4, und ich lese mal ab Vers 2. 2. Timotheus 4, ab Vers 2, da sagt er ihm, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten. Tue das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus.
Mhm.
Er sagt hier, ermahne, belehre zu jeder Zeit mit Langmut. Also mach das liebevoll. Also
genau.
Versuch dagegen zu arbeiten. Tu das Werk eines Evangelisten, also verkündige. Und ich denke, wie beeindruckend. Ich war also, so viele Leute waren gegen Paulus und er sagt zu Timotheus nicht so, kämpf dagegen, schmeiß sie raus, sondern er sagt, mit Langmut dagegen, also tadle, ermahne, aber sei lieb. Ist schon beeindruckend, wie Paulus damit umging. Paulus übrigens schreibt in 1. Korinther, glaube ich, ist das, Kapitel 5, wo es darum geht, dass einer Unzucht getrieben hat in der Gemeinde.
Mhm.
Und er war halt irgendwann wie mit der Frau seines Vaters zusammen oder so. Und dann wird geschrieben, dann sagt er, so einer soll aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Also offene Sünde in der Gemeinde soll angezeigt werden. Und wenn derjenige sich aber nicht bessert, dann soll er ausgeschlossen werden.
Genau.
Und das ist auch so eine Sache, die ist wichtig. Und er sagt zwei Dinge. Das eine ist, damit er noch gerettet werden kann, denn in der Gemeinde geht er verloren. Und damit der Sauerteig nicht die ganze Gemeinde durchsäuert.
Richtig.
Also genau. Diese beiden Dinge, die mahnt Paulus ja und sagt, wir müssen darauf achten, dass die Gemeinde sauber bleibt.
Genau. Ich denke, es ist auch ein triumphaler Schachzug des Feindes, dass dieses Prinzip aus Matthäus 18, was du angesprochen hast, dass man eben mit demjenigen, der offen in Sünde lebt, spricht, ihn einfach auch den Weg zurück zeigt und anbietet. Aber es ist seine Entscheidung, ja.
Mhm.
Dass dieses Prinzip nur noch so wenig angewendet wird und dazu geführt hat, dass jetzt in vielen, nicht nur in der Adventgemeinde, generell, Gemeinden weltweit, also auch andere Freikirchen, dass offene Sünde in der Gemeinde gelebt wird, führt natürlich dazu, dass eine Gemeinde geistlich immer mehr verfällt.
Mhm. Ja.
Also wie können wir geistlich wachsen, wenn in einer Gemeinde das, was Gott hasst, die Sünde, geliebt wird, dadurch, dass nichts getan wird? Ja. Ist doch okay, wir lieben den Sünder und die Sünde. Falsch. Und diesen Unterschied hat Jesus immer gemacht. Er hat die Sünde immer ans Kreuz geheftet. Und den Sünder wollte er in der Hand behalten. Mhm. Aber wir wollen beides in der Hand behalten. Wir wollen ja niemanden beleidigen. Es ist ein falsches Prinzip. Das ist ein Schachzug Satans. Er führt die Gemeinden zum Fall dadurch. Wenn wir nicht aufpassen.
Ja, das ist eine große Gefahr. Was mich beeindruckt hat damals in der apostolischen Gemeinde, ist ein Brief von Johannes, der letzte Brief, den er geschrieben hat. 3. Johannes. Mhm. Ich zitiere mal eben Verse 9 bis 11. Also 3. Brief des Johannes. Und dann 9 bis 11. Er sagt hier, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleugnet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Das, also er schreibt diesen Brief an Gaius, von dem Gaius hält er sehr viel, und sagt hier, es gibt aber in der Gemeinde gibt es Menschen,
in Führungspositionen.
Ne? In Führungspositionen, die Brüder nicht aufnehmen. Also sie lassen sie nicht in die Gemeinde, sie stoßen sie sogar aus, sie lassen sie da nicht reden. Also sie kriegen Redeverbot, sie dürfen nicht dabei und so. Und er sagt, er wird tadeln, wenn er dann wiederkommt, wird er sie zur Rede stellen. Aber das war in der ersten Gemeinde. Es gab in der ersten Gemeinde solche Dinge.
Ja.
Ich denke, alle Achtung, also das ist nichts Neues, was wir heute sehen. Das gab es schon immer. Nur manchmal verzweifeln wir daran, weil das Gegenwärtige, was wir jetzt in der Gemeinde sehen, einfach so nah ist. Und wir kriegen es selber mit, wie Menschen verwehrt wird, zu sprechen, wie Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, weil sie einfach gar nichts Böses gemacht haben, weil sie vielleicht ein bisschen zu laut getadelt haben. Ja. Also es gibt so Dinge, ja, die sehen wir heute in der Gemeinde, die tun uns manchmal ein bisschen weh. Aber ich wollte mal zeigen, die Sachen, die gab es damals auch schon.
Die gab es damals auch schon, richtig. Aber wie du es richtig gelesen hast, er nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Er sagt, wenn ich komme, werde ich ihn tadeln müssen. Das geht so nicht. Und die erste Gemeinde, wissen wir auch, Hananias und Sapphira, das Beispiel, ja. Also wo offene Sünde oder wo Betrug, wo Unreinheit ist, da haben die Wurzel quasi das Problem an der Wurzel gepackt und haben gesagt, so geht das nicht. Das Beispiel im Alten Testament, Achan, genau das Gleiche. Mhm. Und im Resultat, und das ist ganz bezeichnend, im Resultat sehen wir den Unterschied zwischen, wenn Gott eine Gemeinde segnet und wenn er sie nicht segnet, aufgrund dessen, dass das Falschheit, Unreinheit, Unheiligkeit in der Gemeinde gelebt und akzeptiert wird.
Ja.
Und dann, wenn sie angepackt wird, also wenn das Problem angepackt wird und beseitigt wird, merkst du plötzlich, wie der Segen Gottes wieder kommt. Ist interessant. Wir müssen wirklich überlegen, wo stehen wir heute diesbezüglich. Lassen wir alles zu oder sagen wir, nein, es ist immer noch die Gemeinde Gottes. Und ich habe in der Position, wo ich stehe, eine Verantwortung.
Genau. Also in der Position, wo ich stehe. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich setze mich über die Leitung hinweg oder so. Die Leitung ist eingesetzt, auch von Gott eingesetzt. Und sie hat Verantwortung bekommen. In der Verantwortung steht sie. Und ich sage mal, das klingt jetzt so negativ, wenn wir über die Gemeinde Gottes sprechen. Unsere meisten Leiter in der Gemeinde sind treu. Aber es gibt halt auch damals schon, gab es welche, und es gibt auch eben heute welche in unserer Gemeinde, ist ja kein Geheimnis, die dagegen arbeiten.
Ja.
Aber sozusagen, ich muss auf meiner Position, auf die mich Gott gestellt hat, da muss ich treu sein.
Genau.
Es wird von einem Knecht nicht mehr verlangt, dass er treu ist.
Genau.
Wenn ich falsche Dinge sehe in der Gemeinde, muss ich mich nicht verwundern. Sowas muss es geben, sowas gibt es in der Gemeinde. Und ich kann das auch anzeigen. Ich kann sagen, guck mal da, das ist nicht richtig. Ich darf jetzt nicht die Leiter aus dem Amt stoßen oder so. Wenn jetzt mein Gemeindeleiter was Falsches macht, kann ich nicht sagen, hier, ich mache jetzt weiter. Ich bin nicht gewählt, ich bin nicht berufen, um das zu tun.
Aber wir können die Dinge ansprechen. Wir können, wenn es notwendig ist, wo es notwendig ist, wirklich auch das biblische Prinzip anwenden.
Genau.
Das ist unsere, genau.
Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass hier in diesem 3. Johannesbrief, dass es so aussieht, als wenn dieser Diotrephes, dem Johannes Redeverbot gegeben hat, er nimmt ihn nicht auf, er lässt ihn nicht in die Gemeinde. Aber ich denke, ist das denn möglich, dass Johannes, also der Apostel des Herrn, ein Redeverbot bekommt hier in der Gemeinde durch einen falschen Führer? Aber das also ist, ich weiß, viele Leute sagen heute, da dürfen wir sowas machen, ist das ein Unikat? Ist es nicht, gab es damals schon.
Gab es damals schon. Ja.
Ich will mal ganz kurz mit dir so ein bisschen durch die Zeit danach springen. Also Wir wissen jetzt bei der Gemeinde sowohl von Mose, als auch zur Zeit Jesu, als auch in der ersten Gemeinde, die sah immer so aus, wie sie heute aussieht.
Ja.
Also das war kein Unterschied. Wie war es denn zur Zeit der Reformation, zur Zeit der Pioniere? Also wie ging es denn da weiter? Mhm. Wir wissen zum Beispiel in der Zeit der Reformation später, die Kirche wurde ja reformiert oder sozusagen was Neues kam hervor, eine reine Gemeinde wurde wieder aufgebaut und es haben sich sofort Leute angeschlossen dieser Gemeinde, die gar nicht zu Christus gehörten, sondern die einfach nur frei sein wollten von diesem katholischen Joch. Die wollten einfach mal gegen den Katholizismus kämpfen und das nicht aus der Überzeugung heraus, weil Christus die Menschen liebt, bringen wir jetzt das Evangelium ein, sondern die haben uns so lange unterdrückt und so lange geknechtet und jetzt wehren wir uns.
Ja.
Und das war dieser rebellische Geist
genau.
Und er hat sich auch der Gemeinde angeschlossen.
Ja.
Also auch da war er.
Es gibt immer auch viele in der Gemeinde Gottes, die aus einer falschen Motivation heraus dabei sind. Ja?
Mhm.
Wenn wir es auf heute übertragen, wie viele Menschen lassen sich nicht taufen, vor allem auch, es geschieht leider auch bei vielen Jugendlichen, die lassen sich taufen, ich möchte meiner Oma einen Gefallen tun, ich möchte, dass meine Mama glücklich ist, ich möchte, der eigentliche Grund, meine Bekehrung hat nie stattgefunden.
Mhm.
Und dann wachsen die auf in der Gemeinde und bekommen gewisse verantwortungsvolle Positionen, Ämter und so weiter. Und dann wundert man sich, wenn eine Gemeinde es geistlich sehr schwer hat, ja, und nicht vorwärts kommt. Ja. Und es gibt viele bis auf den Tag heute, die in der Gemeinde Gottes sind, die nie aus voller Überzeugung, aus einer Bekehrung heraus, weil der Heilige Geist sie dahin geführt hat, dabei sind, sondern die Motivation war von vornherein eine andere. Und da müssen wir uns natürlich, da müssen wir auch gewappnet sein. Ja.
Und trotzdem hat die Gemeinde Gottes noch unglaublich viele treue Glieder.
Genau.
Unsere Geschwister,
genau.
Die überall in den Gemeinden sind.
Genau.
Natürlich leiden sie darunter, wenn sie sowas sehen. Wenn wir Menschen in die Gemeinde aufnehmen, die gar keine Bekehrung haben.
Ja.
Natürlich ist das traurig. Wenn wir unsere theologischen Grundsätze über Bord werfen und sagen, wir passen uns mal der Welt an, natürlich ist das traurig.
Ja. Paulus hat sogar davor gewarnt. Einmal, wenn du dich erinnerst an Alexander den Schmied.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob er zu Timotheus oder zu Titus spricht. Ich bin mir nicht mehr sicher und sage, hüte dich vor Alexander, dem Schmied, denn er hat mir viel Böses getan. Ja.
Ja.
Also es gibt auch in der Gemeinde Gottes Menschen, die haben mit Gott eigentlich nichts am Hut. Sie sind halt traditionell dabei.
Aber interessant auch, wie Paulus dann weitergeht. Er sagt, Gott wird ihn dafür strafen.
Ja.
Also Gott wird es tun. Nicht,
genau.
Also ist nicht meine Aufgabe.
Ja, richtig.
Mhm. Zur Zeit, also wenn ich jetzt in die Pioniergemeinde reingehe, also unsere Adventpioniere, wie war die Gemeinde der Pioniere, wenn du sie jetzt vielleicht aus prophetischer Sicht beschreiben würdest?
Es war die vorletzte Gemeinde, Philadelphia, war ja die Zeit laut Philadelphia, Laodicea, Übergang zu Laodicea. Wenn ich so an die Zeit der Pioniere denke, ich wünschte mir die Zeit mal zurück. Hier, so heute, ja, diese Zeit. Mit welchem Eifer sie das Wort Gottes studiert haben. Also die Anfänge waren gigantisch. Ja.
Mhm.
Aber auch dort merken wir, dass der Feind also seinen Einfluss genommen hat in die Gemeinde. Ja.
Ich finde es beeindruckend, dass die Gemeinde Philadelphia keinen Tadel hat in der Gemeinde.
Ja.
Also in der Bibel. Also wenn wir uns das anschauen, genau. Philadelphia war scheinbar eine vollkommen reine Gemeinde. Und doch, wenn wir in die Geschichte hineingucken, also wir gucken uns die vor der Adventgemeinde, wir gucken uns also die Gemeinde vor der Adventgemeinde an, also die Müller-Bewegung und so, dann finden wir da doch irgendwie so auch Meinungsverschiedenheiten.
Ja.
Das eine ist ja, die Geschwister kamen natürlich, also die Adventgemeinde wurde ja später gegründet aus Geschwistern aus allen Gemeinden. Also da waren Methodisten, da waren Baptisten und. Und die zusammen, die haben jetzt so eine Bewegung initiiert, die berühmteste war vielleicht die Müller-Bewegung. Und das war so eine Erweckungsbewegung.
Genau.
Aber da gab es ja auch Meinungsverschiedenheiten. Und interessant fand ich, wie sie damit umgegangen sind, mit diesen Meinungsverschiedenheiten. Und ich würde mal eben das vorlesen von Ellen White in Christus Sieger, 324, Absatz 3.
Mhm.
Da schreibt sie, mein Ehemann, also James White,
genau,
hatte in einigen Punkten Gedanken, die von den Ansichten seiner Brüder abwichen. Mir wurde gezeigt, dass egal wie richtig seine Sicht war, Gott ihn nicht dazu berufen hatte, sie vor seinen Brüdern darzulegen, um einen Meinungsstreit auszulösen. Für spekulative Gedanken sollte man sich nicht öffentlich einsetzen. Denn manche Sonderlinge lieben es, einen Punkt zu finden, den andere nicht akzeptieren. Sie argumentieren und beziehen alles auf diesen einen Punkt. Sie drängen ihn anderen auf und vergrößern den Punkt, obwohl die Sache in Wirklichkeit nicht sehr wichtig ist und man sie unterschiedlich verstehen kann. Zweimal wurde mir gezeigt, dass alles im Hintergrund bleiben sollte, was unsere Prediger von den Punkten ablenken könnte, die für diese Zeit wesentlich sind. Christus offenbarte viele Dinge nicht, die Wahrheiten sind, weil das Meinungsunterschiede hervorrufen und Dispute auslösen würde. Sie sagt, wir brauchen Harmonie.
Ja, du hast es vorher angesprochen, vor einer halben Stunde, dass es immer wieder welche gibt, vom Hundertsten ins Tausendstel gehen und gar nicht mehr aufhören damit, nur Rechthaberei, rechthaberisch zu sein, ja, am Ende, das ist das, wovor er weit warnt, vor diesem Fanatismus.
Mhm. Genau, dieser Fanatismus, der du sagst, ich habe da so einen Punkt und diesen Punkt, den studiere ich jetzt unglaublich tief, der ist vielleicht total nebensächlich und ich dränge jetzt jedem auf, er muss diesen Punkt verstehen. Und wenn er ihn nicht so versteht wie ich, dann ist er ein Sonderling.
Genau, so nach dem Motto, ich schaufel was raus, wo es aktuell noch keine ganz klare Linie gibt. Nehmen wir Offenbarung 16, 17, ja, wo es vielleicht zwei, drei verschiedene Auslegungen gibt. Und ich studiere es jetzt so tief, bis ich es weiß. Und dann zeige ich es jedem und sage, wer es so nicht annimmt. Ja. Das sind reale Beispiele, ja, Beispiele, die wir wahrscheinlich schon erlebt haben und kennen. Und davor warnt Ellen White. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Also es ist ja was Interessantes, dass wir bei Ellen White sehen, dass sie kannte diese Meinungsverschiedenheiten damals. Und sie sagt auch, James war vielleicht richtig in dem, was er vorbringen wollte, aber er hat nicht den Streit gesucht. Es wäre nicht richtig, jetzt für so eine Nebensächlichkeit einen Streit vom Zaun zu brechen. Sie wünschte sich Harmonie in der Gemeinde, weil sie wusste, die Gemeinde ist stark, wenn diese Harmonie besteht. Vielleicht erinnert man sich, also so war die Gemeinde unserer Pioniere, die wir uns manchmal, wie du auch sagst, so ein bisschen zurücksehen, weißt du, die Menschen waren mit einem Ernst und Glaubenseifer dabei, nicht wie Laodicea.
Ja.
Wenn man damals sich überlegt, in der Zeit der Pioniere, welchen Stellenwert hatte eigentlich die Generalkonferenz damals? Und da gibt es interessante Zitate von Ellen White. Also einmal schreibt sie ja, sie kann die Stimme Gottes in der Generalkonferenz nicht mehr hören. Da sagt sie, einige Leute haben die Macht in der GK an sich gerissen, also so 6 Leute. Sie sagt, das ist nicht von Gott. Sie führen sich auf, als würden sie die anderen beherrschen. Und da habe ich mal ein Zitat von ihr gefunden, wo sie darüber schreibt. Also nachdem sie das sagt, dann sagt sie hier in Christus kommt bald, 41, Absatz 6, es gab Zeiten, als eine kleine Gruppe von Männern, denen die ganze Verwaltung des Werkes anvertraut war, im Namen der Generalkonferenz danach trachtete, unkluge Pläne zur Eingrenzung des Werkes Gottes auszuführen. Damals sagte ich, dass ich die Stimme der Generalkonferenz, die durch diese wenigen Männer repräsentiert wurde, nicht länger als die Stimme Gottes betrachten kann. Das heißt aber nicht, dass die Entscheidung einer Generalkonferenz, die sich aus einer Versammlung rechtmäßig berufener, repräsentativer Männer aus allen Teilen des Feldes zusammensetzt, nicht respektiert werden sollte. Also es wird ja manchmal gesagt, ja, Ellen White hat die GK nicht akzeptiert. Das stimmt nicht. Sie hat gesagt, es ist nicht Gottes Stimme, wenn dieses kleine Gremium alle Macht an sich reißt und versucht, Papst zu sein.
Genau.
Sondern das Weltfeld muss gehört werden und sagt, dem müssen wir folgen.
Genau.
Also die wirkliche Konferenz.
Natürlich. Und ich denke, dass wir da auch unterscheiden müssen, heute auch auf allen Ebenen, von der GK runtergebrochen über die Divisionen, die Verbände, die Vereinigungen, egal wo, wenn wir diese Elemente erleben, dass ein paar wenige die Macht an sich reißen wollen und dann auch offensichtlich gegen das Wort Gottes handeln, dann stimme ich mit Ellen White komplett überein, das ist nicht die Stimme Gottes, ja. Egal auf welcher Ebene. Und dann, das, was ich vorher gesagt habe, wir müssen den Weg Jesu gehen, also den Weg der Schrift gerade bleiben, auch mal ein Wort sagen, hey, das ist nicht richtig, aber deswegen nicht die Gemeinde verlassen.
Was mich immer so ein bisschen beruhigt, was mir Mut macht, ist, dass ihr so sagt, wenn das Weltfeld zusammenkommt, also wenn die Generalkonferenz sich trifft, dann sollen wir das respektieren und dem folgen. Also sie sagt, das ist die Stimme Gottes. Aber das ist schon beeindruckend, wenn diese 3.000, 4.000 Ältesten da zusammenkommen.
Wahnsinn,
ne? Ja. Genau. Jetzt vielleicht noch die letzten paar Minuten, die wir noch haben. Will ich noch ganz kurz auf die Gemeinde letzten Tage gehen. Also wir hatten jetzt, ganz am Anfang hatten wir über unsere Gemeinde heute gesprochen. Und jetzt sind wir so einmal die Geschichte durchgegangen. Und was kommt jetzt am Ende noch? Also wie wird diese Gemeinde, in der wir heute sind, am Ende aussehen? Also werden unsere Strukturen zum Beispiel bestehen bleiben? Da habe ich ein Zitat aus Testimonies for the Church, Band 9, Seite 257. Da schreibt Ellen White, einige haben die Idee verbreitet, dass mit dem Näherrücken des Endes jedes Kind Gottes unabhängig von einer religiösen Organisation handeln wird. Aber ich bin vom Herrn belehrt worden, dass es in diesem Werk keinen Platz dafür gibt, dass jeder Einzelne unabhängig handelt. Also es gibt ja so die Idee, am Ende wird jeder Einzelne für sich selbst sozusagen seine eigene Gemeinde sein. Das stimmt nicht. Er sagt, das ist nicht so. Also diese Unabhängigkeit, die jeder Einzelne... Wir sind eine Gemeinde und wir bleiben eine Gemeinde. Wir sind der Leib Jesu und der Leib Jesu bleibt auch zusammen.
Genau, genau. Ich denke, wir müssen es bloß in den richtigen Kontext setzen, dass sicherlich kommt die Zeit, wo die Organisation ins Visier genommen wird, auch verboten werden wird, wo es dann sozusagen, wo sie gesprengt wird. Und dann werden die Schafe Jesu überall sein, wo sie sich vielleicht in kleinen Grüppchen zusammentun. Aber das ist dann wirklich die letzte Phase vor der Wiederkunft. Mhm. Ja. Das ist die große Trübsal, die dann dazu führt, da wird es keine Gemeinde, kein Gebäude, es wird alles verboten sein. Aber solange das nicht der Fall ist, haben wir in der Gemeinde Gottes als Organisation unseren Platz. Und das ist nämlich das, was Jesus von vornherein gesagt hat. Ja.
Ja. Und das ist schön, ich habe so überlegt, wie können wir uns darauf vorbereiten, auf das, was kommt. Also diese Zeit wird kommen, dass vielleicht unsere Gemeinden sozusagen im Lockdown zugemacht werden. Man kann sich nicht mehr treffen. Was können wir heute machen, um uns darauf vorzubereiten? Also um wirklich die Gemeinde letzten Tage also im geistlichen Leben zu behalten. Ich glaube, wir können heute anfangen, so kleine Hauskreise zu haben, und zwar viele davon. Also wenige Menschen, die sich an verschiedenen Orten treffen. Nicht große Megakirchen, die macht man zu, dann sind sie zu, sondern ganz viele kleine Gruppen, die sich überall treffen, die vernetzt sind. Ob sie sozusagen sowohl persönlich als auch über die Medien vernetzt. Lauter kleine Zellen, die arbeiten. Und die können auch einzeln völlig unabhängig voneinander Missionsarbeit machen, aber sind trotzdem eine große Gemeinde.
Genau.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir heute alle in irgendeinem Kreis involviert sind, also mit in irgendeinem Hauskreis, in irgendeinem Bibelkreis damit zugehören, dass wir so unseren Platz da irgendwo haben.
Genau, genau. Gemeinsam sind wir stärker. Wir brauchen einander, auch wenn es nur, und Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind. Das würde also dem Grundsatz auch widersprechen, was Ellen White ja vorher geschrieben hat, dass manche die Idee hatten, dass sie sich abkoppeln müssen von der Organisation und alleine. Alleine ist Jesus, wenn du die Möglichkeit hast, mit Geschwistern zusammen zu sein, und du willst aber nicht, du willst alleine, wie soll dann Jesus dabei sein? Er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind. Das ist interessant, ja. Außer es gibt keine Möglichkeit mehr.
Klar, ja, das ist interessant. Mhm. Ja, guter Hinweis. Vielleicht lassen wir noch abschließen mit einem Zitat, ja. Diener des Evangeliums, Seite 311. Die geistigen Leiter der Gemeinde sollten Mittel und Wege finden, wodurch jedem Gemeindeglied Gelegenheit geboten wird, sich am Werk Gottes zu beteiligen. Nur zu oft ist dies in der Vergangenheit nicht geschehen. Pläne, um die Gaben aller im tätigen Dienst verwenden zu können, sind nicht richtig gelegt und nicht völlig ausgeführt worden. Nur wenige erkennen es, wie viel dadurch verloren gegangen ist. Die Leiter der Reichssache Gottes sollten wie weise Generale, Generäle sollte es eigentlich heißen, Pläne zum allgemeinen Vorrücken legen und dabei besonders darauf bedacht sein, welchen Dienst von den Laien für ihre Freunde und Nachbarn geleistet werden kann. Gottes Werk auf Erden kann nie beendet werden, bis die Männer und Frauen unserer Gemeinden sich zur Arbeit aufmachen und ihre Anstrengungen mit denen der Prediger und Gemeindebeamten vereinen. Sehr gut. Gottes Werk kann nie beendet werden, es sei denn, die Laien fangen an, missionarisch zu arbeiten und das Hand in Hand mit den Gemeindebeamten, sagt sie, und den Predigern. Dass wir alle zusammenarbeiten und dann wird das Werk beendet. So wird es einmal enden.
Genau. Genau.
Die Gemeinde. Und
der laute Ruf, der wird nicht vom Ortsprediger gemacht, sondern das ganze Volk Gottes wird dabei sein. Die übrigen, die dann nach der Sichtung noch da sind.
Genau, ja.
Aber es wird eine große Schar sein, weil auch aus Babylon und aus den vielen anderen Stellen, sagt Jesus, werden viele herzukommen. Das wird gigantisch.
Und so ist es immer noch die Gemeinde Gottes, nicht wahr? Also wenn die Geschwister heute Angst haben und sagen, guck mal, was unserer Gemeinde wird, und gerade in diesen vier genannten Divisionen, da hören wir schon viele Klagen, es bekommen auch viele Mails, sagen, wie sollen wir damit umgehen, was können wir tun? Ich sage, weißt du, es ist immer noch Gottes Gemeinde. Es riecht ein bisschen komisch auf der Arche,
ja.
Aber verlass ihn nicht. Sei ein Licht für die Menschen. Bete für die Brüder und Schwestern, von denen du glaubst, dass sie gefallen sind oder dass sie in den falschen Weg laufen. Ermahne zu jeder Zeit mit Langmut, mit Liebe, so wie Jesus gemacht hat. Und das, glaube ich, so sollten wir heute auch damit umgehen. Dann können wir die Gemeinde in einem guten Status noch behalten, selbst wenn viele Dinge um uns herum kaputt gehen. Uns nicht da reinziehen lassen in den Gender-Stream, in die Ökumene, in diese Dinge.
Genau.
Sondern es muss in jeder Gemeinde muss noch Leute geben, die noch dem Wort Gottes treu sind.
Ganz genau.
Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit unserer Geschwister in der Welt treu sind. Auch wenn einige untreu sind und andere Dinge machen, vielleicht sogar Böses im Schilde führen, so sind wir doch Gottes Gemeinde. Und wenn wir zusammen beten und zusammen den Weg gehen, gemeinsam Missionsarbeit machen, dann werden wir dieses Werk auch gemeinsam abschließen können.
So ist es.
Danke dir, Fritz, dass wir darüber sprechen konnten, über die Gemeinde Gottes. Danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart. Euch wirklich von Herzen Gottes Segen in eurem Bemühen um die Mission in diesen letzten Tagen. Und vielleicht nochmal der Hinweis und der Rat, dass wir uns Hauskreise und Bibelkreise suchen, mit denen wir gemeinsam studieren und gemeinsam arbeiten können. Also bis zum nächsten Mal.